Mann, ist das scheiße dunkel hier drin.
Mann, dann mach doch ein Wehrlicht an.
Ja, wie Wehrlicht?
Newtische Magie. Hand auf, fokussieren.
Ja, ja.
Nichts.
Au!
Ja, ja.
Au!
So nicht.
Au! Ah, ha, 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 ha.
Das, das müssen wir weiterhin üben.
Ja.
Jeden Tag 4 Stunden.
Aber weißt du, was ich kann? Kein Kommentar. Impello!
Ja. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, eine weitere Folge von Per Anhalter durch die Fantastik. Und wir sind wieder heute für euch da und haben ein paar nette kleine Themen mitgebracht. Ja, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei dir gerade? Irgendwas, was du... Ja.
Alles im Rahmen der Pandemie, sehr unspektakulär. Ja. Man vertrödelt so ein bisschen seine Zeit.
Oh ja.
Man räumt seine Watchlists auf.
Man verständlich.
Spielt ein bisschen was. Ich bin mal dazu gekommen, meine PS4 mal wieder anzumachen, 1000 Updates runterzuladen und tatsächlich mein Spiel zu installieren.
Ja. Ja.
Das ist auch mal ganz nett.
Mhm.
Der Schnee ist weg.
Ja, eigentlich, ne? Wird auch mal Zeit. Dafür ist es mal heiß, mal kalt. Wechselhaftes Wetter irgendwie.
Ach, zwischendurch Frühling. Es war irgendwie ganz nett, aber es war Februar. Merkwürdig.
Ja. Ja, das war auch irgendwie total seltsam. Auf den Kinderspielplätzen war die Hölle los. Es sei denn, man ist in die richtigen Stellen gegangen. Ich war an der Okertalsperre, das war ganz schön.
Mhm.
Da lag sogar noch ein bisschen Schnee rum und das war relativ kühl. Da war sogar noch ein bisschen Eis auf dem Wasser. Aber ich glaube, wir sind irgendwie 5 oder 6 Spaziergängern begegnet.
Oh, ging. Das ist aber gut.
Aber es ist schön da oben. Ja. Also nach wie vor total toll und irgendwie für mich immer noch ein bisschen verwirrend und fast schon eine neue Erkenntnis, dass man ja in einer halben Stunde im Harz ist.
Es ist so.
Ja.
Es ist krass, aber großartig.
Ja.
Der Harz ist wunderschön.
Ja, ich bin das von früher noch gewohnt, dass man in einer halben Stunde an der Küste ist, aber...
Ja.
Naja, ich wohne ja auch schon seit irgendwie 11 Jahren hier und entdecke jetzt erst den Harz so richtig.
11. Jahr. Nee, im Harz waren wir schon oft. Da kann ich dir ein paar Tipps noch geben.
Auf jeden Fall. Gucke ich mir nochmal an. Ja, ja. Genau. Tipps hin, Tipps her. Ich hatte dir ja, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt... Flüsse von London, Rivers of London, habe ich gelesen und du hast es jetzt auch gelesen.
Genau, ich hab's auch gelesen. Ich habe es dann irgendwann bei Graf einfach mal mitbestellt, weil ich dann eher irgendwas anderes noch bestellt hatte.
Support your local dealer.
Ja, und ja, ich habe mir das durchgezogen. Mhm. Flüsse von London ist der Auftaktroman einer langen Buchreihe, gefolgt von weiteren Novellen und Comics mittlerweile sogar. 8 Geschichten sind mittlerweile in reiner Buchform, in Romanform erschienen. Autor ist Ben Aronovich.
Aronovich, ja, genau.
Aronovich, genau.
Londoner Original, was man an den Beschreibungen gut erkennen kann.
Ja. Im Übrigen habe ich heute noch gelesen, dass Simon Pegg daran ist, daraus eine Serie zu machen. Uiuiui.
Oh.
Ja, ja.
Kleiner Nerdgasmus hier am Rande.
Ja, absolut. Also seit 2019 sind sie quasi dabei, zum Beispiel einen Streamingdienst zu finden, der dann auch Interesse daran hat und dementsprechend auch das ganze Projekt ein bisschen unterstützt. Die erste Staffel soll angeblich dann das erste Buch sein.
Mhm.
Und danach muss man gucken, wie man das dann zusammenlegt oder überlappend miteinander verknüpft.
Lohnt sich auch, denke ich. Also,
das kann ich nicht beurteilen, weil ich natürlich die anderen Bücher noch nicht gelesen habe.
Ist ja so ein bisschen Harry Potter für Erwachsene, sagt man.
Genau, Harry Potter meets FBI, meets Polizei, wie auch immer. Ne?
In dem Fall die Met, ne? Die Metropolitan Police.
Genau, aber es fühlt sich für mich so ein bisschen eher an wie FBI, weil das FBI halt immer die Polizei mit Sonderfunktion ist, mit Sonderrechten und so weiter und Das ist nochmal bei Flüsse von London so.
Genau. Ja? Das ist eine Spezialabteilung, die da quasi
beschrieben
wird.
Genau.
Die riesige Spezialabteilung.
Ja, ja. 1 bis 2 Personen halt, ne?
Genau.
Genau. Ja. Also, kurz zusammengefasst, spielt in London zu einer ungefähr Jetztzeit. Das ist, glaube ich, gar nicht genau betitelt.
Nee. Es gibt Smartphones.
Es gibt Smartphones, es gibt Computer, es gibt Autos. Es ist irgendwann so in der Jetztzeit. finde ich eigentlich ganz schön, weil es dann dadurch auch halbwegs zeitlos ist.
Mhm.
Ne? Wer weiß, was wir in 10, 20 Jahren haben, aber
genau.
Zumindest aus jetziger Sicht. Hauptantagonist ist Peter Grant. Peter Grant ist ein junger Polizeianwärter quasi.
Mhm, genau, uniformierter Polizist.
Uniformierter.
Am Anfang zumindest.
Genau, genau. Steht quasi in der Entscheidungsphase, in welche Organisationsstruktur er eingeordnet wird, ob er irgendwie in eine Spezialabteilung kommt oder ob er quasi bei den Bobbys bleibt. Und dann ereignen sich ein paar Ereignisse, wie er zum Beispiel einen Geist sieht, was eigentlich gar nicht so richtig möglich sein sollte.
Ich finde die Szene total toll. Also kurz, ganz kurz, also es ist eigentlich kein richtiger Spoiler, weil es die Auftaktszene ist, aber er soll einfach wirklich nur eine Crime-Scene bewachen.
Eine Leiche, genau. Ein Mord vorgekommen und er sollte die bewachen, damit da keiner kommt.
Damit auch keiner einfach irgendwelche Beweise vernichtet oder irgendwie Spuren verwischt oder was weiß ich was.
Ja.
Ja, und dann wird er halt von so einer Stimme quasi in die Gasse gerufen, so, genau. Hey, komm mal kurz rüber, ich hab's gesehen.
Ja, ganz genau. Und dann zweifelt er natürlich an sich selber, er nennt das seinem heimlichen Schwarm, der Leslie, erzählt ihr davon, die ihn auch zumindest so ein bisschen glaubt. Sie zweifelt, das ist natürlich, aber irgendwie so ein bisschen glaubt sie ihm. Ist mal ganz spannend, weil es eine andere Reaktion ist als die übliche, die man so kennt.
Mhm. Ja. Er wird nicht gleich für verrückt erklärt, sondern...
Genau.
Okay, ja.
Das Ganze zieht dann noch ein paar Bahnen, bis er dann quasi die Ein-Mann-Sonderermittlungseinheit des Matt kennenlernt.
Mhm.
Nämlich seinen zukünftigen...
Ja, Kommissar, im Grunde Hauptkommissar ist das, glaube ich, dann im
Übersetzung. Polizeiinspektor.
Inspektor, okay.
Aber seinen zukünftigen Lehrmeister Thomas Nightingale.
Ja, der ist schon ganz schön alt.
Ja, der ist schon ein bisschen älter.
Genau.
Aber das findet man im ersten Band noch gar nicht so richtig raus.
Ja.
Wie alt.
Naja, er ist auf jeden Fall sehr altbacken und sehr altmodisch, ne? Das merkt man auf jeden
genau.
Fall.
Genau, genau.
Ja, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie Magie funktioniert. Magie brennt nämlich moderne Technik quasi aus.
Genau, deshalb fährt er auch zum Beispiel einen alten, zerbeulten Jaguar.
Ja.
Irgendwo aus den 60er Jahren oder sowas.
Irgendwas ohne Computerchips.
Genau, Peter merkt das zum Beispiel immer dadurch, dass wenn er irgendwo Magie ausgesetzt ist oder ausübt, dass seine Handys immer durchschmoren.
Ja, genau.
Das ist so ein kleiner Running Gag.
Ja, genau. Später wird es dann auch absichtlich benutzt im Verlauf der Reihe. Da werden dann Geräte gesandet, wie sie das nennen, weil dann die Silizium-Chips.
Das wird auch im ersten Band passieren.
Ja, genau.
Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, eine schöne Urban Fantasy-Reihe oder der schöne Auftakt.
Mhm.
Ist halb schöner Urban Fantasy, aber mir persönlich fehlt es, also das Ende fand ich ein bisschen hakelig, mhm. weil diese ganzen Figuren zusammengeführt wurden und irgendwie alle nachher involviert waren und alle sehr besonders sind. Deshalb musste ich dort sehr aufmerksam sein.
Mhm.
Und ich fand, es zog sich nachher auch sehr.
Gut, das habe ich nicht so empfunden. Das mag vielleicht auch an der Übersetzung liegen, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe aber auch deutlich weitergelesen. Es gibt später übrigens auch noch einen Band, der dann in Deutschland spielt, in Trier.
Ah, schön.
Genau. Also es gibt auch noch einen kleinen Exkurs sozusagen.
Ja, also mir hat das Buch ja durchaus gefallen.
Ja.
Bloß es hat jetzt nicht den Auftakt für mich ausgelöst, dass ich sage, ich muss jetzt sofort weiterlesen. Ja? Was ich mir eigentlich so ein bisschen erhofft hatte, weil Urban Fantasy gerade schon so ein bisschen das Genre ist, was mich, glaube ich, am meisten abholt.
Ja, so mit Harry Dresden auch vor allen Dingen, ne?
Dresden Files ist super.
Ja.
Ja. Irgendwann kommen da bestimmt auch wieder die deutschen Bände raus. Ich weiß gar nicht, ob Feder und Schwert da jetzt die weitere Übersetzung angeht.
Das ist eine gute Frage. Das müssten wir mal die Verlagsleitung fragen. Bei Gelegenheit.
Genau.
Ja, aber Flüsse von London, Rivers of London, der Titel ist auch so ein bisschen namensgebend, ne? Weil ja die Flüsse selber auch eine Rolle spielen.
Genau, die Flüsse selber spielen in personalisierter Form quasi eine Rolle. Das ist ganz interessant.
Ja. Mutter Themse, Vater Themse.
Mhm.
Genau. dann ja. so ein bisschen in unterschiedlicher Repräsentation. Der alte Vater Themse und die neue Mutter Themse sozusagen.
Papa Themse ist auch schon ganz schön alt.
Ja, genau.
Ja.
Das sind dann sozusagen so die lokalen Gottheiten, die dann irgendwie auch so eine Art Glamour haben. Dann
ja, wobei Gottheiten ja auch wieder sehr relativ ist. Ne? Ja. Sie wären gerne welche und sie fühlen sich als solche. Allerdings sind sie halt auch in Vergessenheit geraten. Ne?
Ja. Sie haben nicht mehr ihre alte Macht, zumindest nicht mehr ganz. Wenn sie wütend werden, können ihre Flüsse immer noch ein bisschen Überschwemmungen verursachen, aber die meisten Londoner Flüsse sind ja mittlerweile unterirdisch oder so hart kanalisiert, dass sie keinen direkten Einfluss mehr haben.
Ja.
Ist ja halt so. Genau. Das wird auch später nochmal thematisiert, ne? Also Renaturalisierungssachen, auch alles Themen, die da drin sind.
Wir waren auch im ersten Band alles schon ein bisschen angeschnitten.
Genau.
Aber kurz zusammengefasst, durchaus eine Empfehlung, auch wenn es für mich persönlich am Ende ein bisschen zu langwierig war. Ne?
Mhm.
Ja. Also ich gebe da jetzt eine 2- oder sowas in der Schulnotenwertung.
Ja. Genau. Und für alle, die des Englischen gut genug mächtig sind, um da auch Romane zu lesen, würde ich tatsächlich empfehlen, die auf Englisch zu lesen. Nicht nur, weil ich generell ein Fan davon bin, Sachen in der Originalsprache zu lesen, sondern weil gerade in dieser Reihe viele Wortwitze drin sind oder auch so Wortspielereien drin sind, die sich einfach wirklich schwer übersetzen lassen, denke ich. Also viele Sachen, die einfach in der englischen Originalsprache nochmal so einen kleinen extra Dreh haben.
Das mag sein, ja.
Genau. Weiß ich nicht. Ja, und genau. Spannend ist auch, dass tatsächlich ein paar Orte sehr, sehr gut beschrieben sind. Ich war ja schon ein paar Mal in London. Und man erkennt das tatsächlich wieder. Also diese Beschreibungen, die Aronovitch liefert, sind großartig. Also man kann die Bücher auch als Stadtführer lesen. Ne, also dann kann man da echt Sachen wiedererkennen. Genau. Und ist auch viel englische Kultur drin verarbeitet. Ja, sehr schön. Kulturell hast du dich also in England aufgehalten. Und
genau.
Ich drifte gerade in noch ältere Zeiten ab, sozusagen. Ja, ich habe mir Valheim runtergeladen.
Valheim. Ja, ich habe tatsächlich vorhin, als du mir davon erzählt, also angeteasert hast, habe ich das erstmal gegoogelt und habe gesehen, das ist ein MMO und ich war ein bisschen stutzig, dass du auf einmal auf ein MMO gehst.
Ja, genau. Das geht mir auch so. Ne? Ich habe auch gedacht, naja gut, aber ich spiele momentan auch häufiger mal diese Survival Games und das geht ja eher so in die Richtung.
Mhm.
Und es hat mich so hart angefixt. Das ist echt schön. Nein, also ganz kurz erklärt, Valheim ist ein MMO. Wobei halt nicht mit Riesenservern mit Tausenden von Leuten oder sowas, sondern tatsächlich eine Spielerbegrenzung von 10 pro Server. Man setzt normalerweise einen eigenen Server auf oder mietet irgendwo einen oder man kann auch einfach ein Spiel starten und dann Leute dazu einladen. Das bleibt dann auch als Speicherstand bei demjenigen, der das Ganze gestartet hat, erhalten. Man kann seinen Charakter über mehrere Server mitnehmen. Hintergrundgeschichte ist, man ist einer der großen Wikingerkrieger und man ist gestorben.
Mhm.
Man fängt als Toter an. Und man kommt im Prinzip nach Valheim auf dem Weg nach Valhalla, um dich endgültig zu beweisen, ob du würdig bist, an der Tafel zu sitzen.
Okay.
Genau. Und da sind halt im Grunde die Vanir los, also die uralten Geister. Und du hast halt so Sagengestalten, die da rumlaufen. Also du wirst so von Graulingen bedrängt am Anfang, da laufen im Prinzip so Nixen rum. Nixen sind jetzt allerdings nicht irgendwelche hübschen weiblichen Wesen, sondern so kleine grüne echsenähnliche Viecher, die da rumlaufen. Gut, Rehe und Wildschweine hat man. Man hat halt auch ne, so jagdbares Wild.
Ja.
Wölfe gibt's auch. Und ja, man startet im Prinzip im Auenwald. Muss dann, kann sich Sachen, kann Bäume fällen, du kannst Steine zerkloppen, du kannst Häuser bauen und. Also du kannst im Prinzip die Landschaft umbasteln, wenn du da Bock drauf hast. Du kannst mit mehreren zusammenarbeiten, du kannst dann diese Zwischenbosse besiegen oder diese Vanir besiegen. Das fängt mit so einem riesigen Hirsch an, Eiktier. Als ich den das erste Mal aus Versehen viel zu früh beschworen habe, hat er mich einfach gnadenlos zerlegt und ich musste die Welt neu starten, weil das einfach mal nicht mehr möglich war, irgendwo einen neuen Start zu machen, weil ich immer von diesem Viech verfolgt wurde.
Ah, also er läuft da die ganze Zeit rum, ja?
Ja, der läuft dann die ganze Zeit da rum. Es bleibt allerdings an seinem Spawnpoint. Allerdings bleibt einmal beschworen, ist er da. Also muss er besiegt werden. Wenn man sich allerdings ein bisschen ausgerüstet hat, geht der auch. Man sollte allerdings durchaus ein bisschen Übung mit dem Gameplay haben, dann kann man den auch besiegen. Aber das Tolle ist halt, man kann halt wunderbar Sachen aufbauen. Du kannst halt, du hast ein tolles Crafting-System, du kannst Stück für Stück mehr Materialien dir erarbeiten. Du kannst Boote und Schiffe bauen. Das ist alles aus Inseln aufgebaut. Du kannst dann also quasi dir irgendwann ein Langboot bauen und kannst dann mit deinen Leuten auf eine andere Insel laufen. Fahren, Entschuldigung. Und laufen kann man auch, aber nicht auf andere Inseln, nein. Du kannst dann irgendwann Portale bauen. Es gibt Dungeons, ja. Die man durchwühlen kann. Da gibt es dann so Kerne, die man rausholt, mit denen man dann erweiterte Sachen bauen kann, Essen und sowas alles. Und man arbeitet sich ein bisschen durch die Materialien. Man fängt irgendwie an mit Holz und Stein und geht dann irgendwann über Feuerstein und über Bronze auf Eisen und so weiter. Genau. Trolle laufen rum, die sind riesig und echt gefährlich. Mhm. Genau. Und man, also das Ding ist halt, die Spielfigur levelt nicht klassisch wie in einem RPG oder so, sondern du hast so einzelne Fertigkeiten, die besser werden. Das heißt aber im Grunde eigentlich nur, dass du weniger Ausdauer beim Benutzen verlierst oder dass du einfach besser im Treffen wirst oder sowas. Du wirst aber nicht besser, dass du im Sinne von Levels mehr Hitpoints hast, ja? Dass du am Anfang mit, keine Ahnung, 30 Hitpoints startest und am Ende 3000 hast oder so.
Wie ist denn überhaupt das Level-System? Über Stufen und du über Punkteverteilung?
Über Übungen, also über Anwendungen, ja. Steigt nach so und so viel Anwendungen steigt einfach die Fertigkeit. Mhm. Bis zu einem Maximalwert von 100 und da ist dann auch quasi der Peak erreicht. Mhm. Du kannst immer die gleiche Menge an Sachen tragen. Das ändert sich auch nicht, außer du craftest dir so einen besonderen Gürtel. Du kannst aber Karren bauen oder die Boote beladen, mhm, ne, und damit halt Sachen tragen. Du kannst, das ist halt so ein bisschen so create your own story, ne? Also du kannst halt wirklich eine Gemeinschaft aufbauen. Also ich habe jetzt, bevor ich mich heute auf den Weg gemacht habe, habe ich noch einen Wachturm und ein Langhaus gebaut auf der Insel, die wir gerade neu gestartet haben.
Okay.
Hab einen halben Wald abgeholzt dafür.
Du Böser.
Wie ein kleiner Berserker habe ich gewütet und habe Bäume abgeholzt und Graulinge erschlagen, die mich dabei belästigt haben.
Ja.
Genau. Und habe aber, also man kann wirklich auch schöne Dinge bauen. Und ich glaube, dass das ist auch für viele einfach die Erfüllung sein kann, einfach sich eine tolle Basis auszubauen.
Ja, glaube ich auch. Das, ja, also, kann bei vielen sein.
Also das heißt, wenn man so eine Gruppe hat, die da irgendwie startet, man kann so Dungeons ausheben, ne, kann dann das Zeugs rausholen, man kann Trolle erlegen, was weiß ich was, auf Trolljagd gehen.
Mhm.
Ja. Kannst halt die Bosse besiegen. Es ist aber so, dass man halt auch einfach sich Dinge aufbauen kann.
Ja.
Ja, genau. Und die ganze Zeit hat man immer die Gefahr, dass irgendwie Angriffe kommen und man irgendwelche Viecher erledigen muss.
Okay, es gibt da jetzt nicht so irgendwie fremde Stämme, die man da übernehmen muss oder soll oder wie auch immer.
Nein. Es gibt Gerüchte online, dass Leute Odin gesehen haben, also in der Entfernung einen Mann mit Schlapphut und einem Auge,
ja,
der einen beobachtet. Ich selber habe solche Sichtungen noch nicht gehabt. Auf hoher See soll es auch Seeschlangen geben. Genau. Also es gibt dann immer stärker werdende Monster und es gibt halt so verschiedene Biome, also man startet im Auenwald, dann das nächste Biom ist quasi der Schwarzwald. Das sind dann, hat man halt plötzlich keine Buchen mehr da stehen, sondern hat dann da irgendwelche Nadelbäume.
Ich muss ja dann immer, wenn ich eine Sektion weitergehe, muss ich ja dann mein ganzes Lager komplett neu aufbauen.
Nein, du kannst jederzeit zu deinem Lager zurückkehren. Du kannst halt Raids fahren. Du kannst, du kannst natürlich Außenposten aufbauen.
Ja.
Aber wenn du sagst, ich habe hier so mein Zentrallager, dann hast du irgendwann auch da, kannst du Portale aufbauen. Und dann startest du halt deine Außenposten auch mit Portalen aus. Dann kannst du halt quasi vom Hauptlager zum Nebenlager wechseln.
Ja.
Wie auch immer. Genau. Es gibt noch andere Biome, Sumpf und so weiter und so fort, Hochgebirge. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja.
Du hast gesagt, es ist ein MMO, aber es ist auf einem eigenen Server.
Naja, quasi maximal 10 Spieler,
ja,
ne, genau, die dann halt zusammenarbeiten.
Das heißt aber, ich bin jetzt nicht wie bei anderen MMOs an irgendwelche monatlichen Raten, Kosten, wie auch immer, gebunden. Nein.
Das kostet momentan auf Steam $20,
ja,
17 Euro gerade in der derzeitigen Umrechnungsphase. Und einmal gekauft ist das gekauft. Wenn man jetzt, wenn jetzt nicht jemand dauerhaft seinen Rechner laufen lassen will, wo das Spiel läuft quasi, Ne, das ist so der eine Modus, den man fahren kann, kann man aber auch einfach Server anmieten und für relativ wenig Geld. Das wäre dann halt, die Servermiete muss man dann halt zahlen oder sowas. Jo. Wenn man so einen Dauerserver haben will. Du kannst aber auch einfach alleine spielen. Du kannst auch einfach das Spiel starten und spielen. Du kannst den Charakter ja mitnehmen. Das heißt, du kannst mit einem und demselben Charakter kannst du deine eigene Welt bearbeiten, während du gleichzeitig auf einem Gemeinschaftsserver irgendwie Sachen machst. Das heißt, du kannst auch in deiner Welt Sachen farmen, sozusagen, die in dein Gepäck packen und dann auf den Server einsteigen.
Okay, gut.
Ja. Ja.
Und storymäßig wahrscheinlich eher ein bisschen hinten raus, ne?
Ja,
Craften,
ja,
genau. Aufbauen und
genau,
so weiter.
Genau, storymäßig ist halt das Besiegen dieser Bosse das Ziel, aha, im Grunde genommen. Um seine eigene Würdigkeit zu erweisen.
Okay.
Ja.
Von wann ist das Spiel?
Das ist jetzt seit 3 Jahren in Early Access.
Ja, naja, immerhin.
Quasi, ne? Also es ist halt in Dauerbearbeitung, aber es ist halt, also die Firma ist noch dabei. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es ist kein verlorenes Projekt und es ist ein totaler Trend gerade.
Mhm.
Es sind jetzt über 4 Millionen Spieler und das ist das Spiel mit dem größten Zugewinn auf Steam seit langem irgendwie. Also es hat irgendwie einen Mega-Zugewinn und erklimmt gerade sämtliche Rekorde, was das angeht.
Und grafisch gesehen?
Es ist, wenn man den ersten Blick hat, denkt man, Gott, was ist das für eine Klötzchen-Grafik?
Mhm.
Aber wenn du erstmal im Spiel bist und erstmal unterwegs bist, dann denkst du, okay, es ist eine etwas simplifizierte Form. Also es ist jetzt nicht Minecraft-klotzig, sondern es ist halt grafisch schön in dem Sinne, dass du richtig Wellen hast, Wasser und so. Es ist mehr so auf die Physik-Engine Wert gelegt als auf die reine Optik.
Mhm.
Wenn du Bäume fällst, musst du halt genau aufpassen, wo die hinfallen und so. Und die fallen dann halt auch auf andere Bäume, verhaken sich an anderen Bäumen und so. Dann musst du aufpassen, dass du nicht vom Baum erschlagen wirst.
Das ist mir auch schon passiert. Läuft dann aber durchaus auch auf jetzt nicht High-End-Geräten.
Läuft auch auf nicht High-End-Geräten, genau. Also die Dateigröße sind etwa 600 MB.
Mhm.
Also für ein modernes Spiel ist das eine extrem geringe Speichergröße.
Also wenn ich noch an andere MMOs denke, dann bist du mal locker bei 10 GB.
Ja, eben, genau. Das ist dabei nämlich der Fall. Das ist tatsächlich eher, was das angeht, ist das, ich sag mal, ein besseres Minecraft, wenn man so will. Nicht, nicht im Sinne von besser vom Gameplay, also Minecraft ist so ein bisschen zeitlos, finde ich, aber im Sinne von Grafik ist es halt viel, viel schöner. Also ich habe, wie gesagt, ein richtig schickes Langhaus heute gebaut.
Mhm.
Mit Wachturm dran. Und Wehrgang vom Wachturm zum Langhaus.
Ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, womit man seine Zeit
verdaddeln kann,
genau.
Es ist ein bisschen verdaddeln, kann man sagen. Ich glaube, außerhalb der Pandemiezeit hätte ich es nicht angefangen.
Ja.
Weil ich dann auch die Zeit nicht dazu hätte, viel mehr draußen und unterwegs wäre. Aber jetzt zur Zeit sage ich mir, warum nicht? Ne? Also es schadet mir nicht, ich habe Spaß damit. Ich kann es mit Freunden spielen.
Ja.
Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Also tatsächlich so dieses, also hätte ich es alleine gespielt, hätte ich es wahrscheinlich so 2, 3, 4 Tage gespielt. Hätte gedacht, okay, ist ein nettes Spiel, kann man machen. Und hätte das dann ab und zu mal angefasst.
Ja.
Das, was mich halt total daran fasziniert und was ich halt richtig toll finde, ist, dass man halt zusammen coole Sachen bauen kann.
Ja.
Dass du halt so, weiß ich nicht, du loggst dich auf einen Server ein und denkst dir, geil, was hat dann XY da jetzt gerade gebaut?
Oder? Ja, okay.
Ne? Also,
Das kann ich nachvollziehen, dass du dir natürlich zusammen was aufbaust.
Ich war jetzt der Erste auf dem neuen Server, der was gebaut hat. Woo! Nur gespannt, was die anderen draus bauen, draus basteln sozusagen.
Ne? Ihr seid zu 10 auf dem Server oder was?
Die gleichzeitige Begrenzung sind 10 Leute.
Ah, okay.
Also es ist nicht so, dass da nur 10 Leute insgesamt angemeldet sein können, sondern können maximal 10 gleichzeitig spielen. Du kannst da mit mehr Leuten spielen auch.
Mhm.
Ne? Nur wenn halt Server voll ist, ist halt Server voll.
Ja.
So.
Ja gut, okay. Ja, genau. Super.
Ja. Also wenn du mitspielen willst, sag Bescheid. Aber du hast wahrscheinlich keine Zeit.
Ich werde mir die Zeit dafür nicht nehmen, weil ich erstmal meine Prüfung schreiben werde.
Viel mehr Zeit für solche Sachen hatte ich, als ich Schüler war. Und das war in den 90ern.
In den 90ern hatte ich verdammt viel Zeit. Haben wir die Ferien durchgespielt und haben wir viele Rollenspielsysteme ausprobiert.
Ja.
Da war ja auch eine richtige Welle.
Da haben wir am Freitag angefangen und haben am Sonntag erst aufgehört zu spielen.
Ja.
Und was haben wir nicht alles gespielt? Wir haben DSA gespielt. Shadowrun.
Hearthstone.
Vampire.
Buffy.
Ja, all die Dinge, genau, die es zu großen Teilen heute noch gibt, in irgendeiner Form.
Ja, die Bücher gibt es immer noch.
Genau.
Ja, aber wenn ich ans Buffy-Rollenspiel denke, das wird eher eine Rarität sein.
Und mit Sicherheit. Meinst du, da gibt es eine Neuauflage?
Ah, ich weiß nicht, ob es von Buffy eine Neuauflage geben wird. Wahrscheinlich, wenn es eine Neufassung der Serie geben wird. Da könnte ich mir vorstellen. Dann
könnte es wahrscheinlich eine Neuauflage geben, ne?
So wie jetzt zum Beispiel bei Dune.
So wie bei Dune zum Beispiel. Dune ist ja schon eher 70er, aber mit dem Film natürlich später. Aber ja, Dune. Ja. Alien-RPG.
Das Alien-RPG. Es gibt jetzt eine neue Fassung von Der eine Ring.
Ja. Habe ich schon gebackt?
Ja. Ich habe gestern gelesen, dass Truant das ja macht.
Ja, auf Deutsch, genau. Ja, ich habe es auf Englisch gebackt, genau.
Ja, ist ja legitim.
Genau, Mario Truant wird es auf Deutsch.
Total firm,
ne? Im November soll die englische Kickstarter durch sein, also versendet werden. Und das wird auch der Zeitpunkt sein, ja, ich denke mal so September, Oktober, November, dem Zeitraum, in dem dann Mario Truant seinen Kickstarter starten wird. Also haltet Ohren und Ohren offen da draußen.
Ich bin mal gespannt.
Genau, der eine Ring soll, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht wunderschön aus. Sie haben einige Mechaniken angepasst dem alten gegenüber. Eins der wenigen italienischstammigen Rollenspiele, wie ich erfahren habe. Wusste ich vorher auch gar nicht.
Doch, das wusste ich tatsächlich.
Das war mir nicht bekannt.
Weil auch die ursprüngliche One Ring Fassung aus dem Hause Uhrwerk.
Ja.
Auch eine Übersetzung aus den italienischen.
Auch die Direktübersetzung, das wusste ich. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Man lernt, wird alt wie eine Kuh und lernt täglich noch dazu.
Genau.
So ist das, ja, alt, meine Güte. Ihr hört es schon, 90er Jahre. Wir sind nicht die Jüngsten, wir sind aber auch nicht steinalt. 90er Jahre bedeutet für uns einen Teil unserer Kindheit und Jugend. Und da haben wir viele Dinge kennengelernt und momentan ist es auf dem Markt so, und das ist auch unser heutiges Hauptthema, dass die 90er Jahre ein kleines Revival erfahren.
Genau. Angelehnt daran war einfach, dass in den 90ern Rollenspiel ja so eine, also klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, ein kleines Hoch hatte.
Absolut. Ja.
Und da tatsächlich einige Firmen, Lizenzgeber darauf gekommen sind und einfach auch Material rausgehauen haben. Ich kann mich an Mers erinnern.
Ja,
zum Beispiel. Das Mittelerde-Rollenspiel, ich glaube, das kam aber tatsächlich, ich glaube, es fing in den 80ern an, wenn ich mich
richtig erinnere. Das ist schon älter, ja. No? Aber ich weiß nicht, wie das mit der Popularität ausgeht, wann da die Verkäufer richtig gestartet haben. Ich habe es halt in den 90ern kennengelernt, weil ich halt in den 90ern angefangen habe.
Aber auch zum Beispiel Rollenspiele, wie gesagt, eben zu Buffy oder zu Angel.
Ja.
Ja.
Zum Beispiel, genau. So 90er-Jahre-Serien.
Das hat natürlich auch gerade mit dieser Vampire-Welle und Werewolf und so weiter und den Vampire Labs natürlich super gut zusammengepasst.
Absolut.
Ja. Und es gab zahllose weitere Ableger davon, von irgendwelchen Serien oder Filmen. Und ich erinnere mich dunkel daran, das war früher oftmals schön, weil du zum Beispiel in einer geliebten Welt quasi spielen konntest.
Ja.
Zum Beispiel über Buffy.
Ja. Man kannte schon vieles, man wusste schon
grob,
wie die Regeln der Welt sind.
Vielleicht nicht
die Spielregeln, aber die Regeln der Welt.
Genau.
Ja.
Na, für die Einführung fand ich das ganz gut. Nachteil ist natürlich, du gehst mit einem gefestigten Bild dahin. Ne?
Also klar. Du erwartest vielleicht auch bestimmte Geschichten oder bestimmte Charaktere.
Gehst mit einer gewissen Erwartung dran.
Genau, spielst ja nicht gerade in, keine Ahnung, Moonydale und spielst Biffy, ja, sondern du willst ja schon dann die Originalfiguren treffen zumindest. Oder
wäre ganz nett, ne?
Also irgendwie sowas. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber ich sag mal, in den 90ern war das mit dem Rollenspiel ja auch alles noch ein bisschen einfacher, hatte ich so zumindest das Gefühl. Auf der einen Seite, also wenn ich mir zum Beispiel die alten DSA-Regeln anschaue, die waren zwar schon ziemlich komplex, aber ich habe so das Gefühl, dass das, was da mittlerweile daraus erwachsen ist, das ist ganz schön viel. Also wenn ich jetzt wieder damit anfangen wollte, ich müsste so viel lesen.
Ja, wobei ich gerade an DSA 3 denke, wir sind ja in den 90ern, das war auch schon sehr, sehr, sehr viel.
Das war schon sehr viel, klar.
Die ganzen Regionalboxen und so, wobei man halt auch sagen muss, Göttermark und Geweihte, man ist in einer Box nahezu im kompletten Götter und Göttervertreter, also Geweihten und Magiesektor quasi vertreten gewesen. Ne?
Ja. Ja, ja, genau.
Das hat alles abgedeckt. Und heute, ich meine...
Aventurische Magie 3, nein, ich weiß nicht, 2? 2 auf jeden Fall.
Also 2 definitiv, ich bin da nicht auf einem Laufenden, genau. Ich vermute eine 3.
Ja, es ist ein bisschen wie, erinnert mich so ein bisschen an die D&D-3-Zeiten, wo du denn das Monster-Kompendium Nummer 37a hattest gefühlt. Und
Ausbruchvölker 1 bis 5.
Ja, genau, ja, ja. Das ist dann, glaube ich, Pathfinder auch schon, aber ja.
Ja, Pathfinder, ja.
Ja, genau, da ist es auch so. Das ist so ausgeufert, ja. Ja. Anfang der 90er, ich meine, man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Man, in den Gedanken verschwimmen ja oftmals ein bisschen so die späten 80er, die frühen 90er.
Ja.
Ne, es ist ja nicht so, dass 1991 die Leute gesagt haben, so, die 90er haben angefangen, wir ziehen jetzt unsere Schlaghosen oder unsere Hochwasserhosen aus und ab jetzt wird nur noch Neon getragen.
Ja,
ja, so ein Generationsswitch quasi.
Ja.
Sondern das ist ja alles so ein bisschen, verschwimmt ja alles so ein bisschen.
Ja.
Aber ich denke, dass diese Komplexität der Rollenspiele so Mitte der 90er erst so richtig zugenommen hat. Klar, natürlich gab es auch Ausnahmen, ne? Also so ewige Tabellenwerke wie in Rollmaster, das ist auch schon aus den 80ern.
Richtig.
Aber.
Und da mehr ist ja nun mal auf Rollmaster
ja.
aufbaut, ne?
Genau. Aber für Shadowrun 2, weiß ich, konnte ich meine gesamten Regelwerke noch locker im Rucksack transportieren mit noch Sachen dazu.
Da konnte ich das komplett. Da hattest du bei Weitem aber nicht alles, weil ich habe da oben noch einen ganzen Shadowrun 2 Karton. Das war sehr viel.
Ich hatte einen großen Rucksack.
Okay,
dann. Ich bin teilweise mit 60 Kilo Gepäck
rumgelaufen. So einen alten BW-Rucksack
wahrscheinlich.
Ja, okay.
Mhm.
Gut, okay.
Na? Ich habe das dann tatsächlich gemacht. In den Ferien habe ich es mitgenommen. Also, das war dann schon so.
Ja, ja. Das kann ich ja nachvollziehen.
Ja, ist, man wollte ja spielen, ne?
Ich nehme mich davon ja nicht aus. Ich habe ja auch mein DSA-Regelwerk mitgehabt. Ja. So sah es dann auch aus.
Ja. Ja, das heißt, jetzt sind wir so ein bisschen durch die 80er-Welle durch. Ne? Wir haben so Sachen, die so Retro-80er waren. Und jetzt kommt so ein Schwung Retro-90er-Sachen. Alien-RPG ist zum Beispiel so eine Sache. Hat ja auch den Annie gewonnen.
Mhm.
Und basiert ja wirklich auf diesen klassischen Filmen aus den 90ern. Alien und sollen ja auch so diese Atmosphäre vermitteln. Ne?
Genau. Basis Mutantia 0.
Mhm, genau.
Ne? Regelwerk. Also gespielt habe ich es noch nicht. Ich glaube, du hast es zu Hause und hast es
Ich habe es gelesen. Leider noch nicht. Also ich wollte das immer noch mal leiten. Was ich so faszinierend finde, ist, dass es tatsächlich ein richtiges ausgearbeitetes One-Shot-System hat.
Ja.
Mhm. Das ist also wirklich mit vorgefertigten Rollen, die dann für das Abenteuer vorgesehen sind, mit eigener Agenda jeweils, um halt dieses Feeling der Alien-Filme hervorzurufen, dass du da eine Gruppe, dass du einerseits den Feind von außen hast, also die Xenomorphen, und andererseits aber auch immer irgendwie eine innere Bedrohung. Also, dass du irgendwie irgendeinen Verräter in der Mitte hast oder irgendjemanden, der nochmal so einen eigenen Film fährt, der nochmal eigene Ideen und Gedanken hat oder weiß ich nicht, ein Charakter, der dann auf seiner Agenda sowas stehen hat wie, bevor die Xenomorphen das Schiff übernehmen, spreng ich lieber alles in die Luft. ein anderer, der unbedingt überleben will, also ne, wo dann auch die Spielercharaktere so ein bisschen entgegengesetzte Ziele haben und so, das ist schon ganz nett. Oder der geheime Cyborg oder so. Ja.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Klingt okay, aber ich frage mich immer, brauche ich's? Nö.
Also es wird halt klar unterschieden zwischen tatsächlich dem Kampagnensystem und dem One-Shot-System. Das finde ich ganz nett. Also, dass du tatsächlich einfach auch nochmal eine Anleitung hast, wie mache ich eigentlich einen guten One-Shot?
Ja.
So. Und was unterscheidet einen guten One-Shot von einem Kampagnenspiel?
Mhm.
Und ich erlebe es ja auch, ich meine, das, was man auf Cons spielt, sind ja fast ausschließlich One-Shots.
Richtig.
Wenn man das mal so will, von irgendwelchen Con-Dauerrunden mal abgesehen, die sich einmal im Jahr dann auf Con XY treffen und dann ihre Story weiterspielen. Das
ist die Ausnahme, ne?
Die totale Ausnahme. Aber da merkt man wirklich den großen Unterschied zwischen einem Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren und vorgefertigten Rollen im Abenteuer und einem generischen Abenteuer, das man vorbereitet und mal gucken, was die Spieler so mitbringen.
Mhm.
Ne, das ist schon auch ein qualitativer Unterschied, weil ich in der Story Tiefe viel mehr machen kann, wenn ich die Charaktere und deren Motivation bereits kenne.
Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand für dich in der Vorbereitung.
Ja.
Ich kenne das selber auch.
Mhm.
schafft aber ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Tiefe im One-Shot ist ja schön, weil ja, dann fieber ich doch eher ein bisschen mit. Ne? Dann genau. Ist das halt nicht dieser eine Charakter, den ich spiele und weiß, ich werde den ja. nicht mitnehmen, weil es ein One-Shot ist.
Vielleicht ist es ja auch mal wieder einer der Sorte von SpielerInnen, die einen Spielleiter-Ärger-Charakter bauen oder sowas. Soll es ja auch mal geben. Ist zum Glück die Ausnahme. Ja.
Ja, aber dafür gibt es auch Facehugger, oder?
Dafür gibt es Facehugger, genau. Die haben einen ganz doll lieb.
Ja, genau.
So doll lieb, dass sie einem sogar ein Kind schenken.
Ja.
Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich. Man genau. sucht sich das Kind in dem Fall ja nicht aus.
Sagen wir so, es ist das schärfste Essen, das du je zu dir genommen hast. Das ist das Chili brennt sich quasi durch deine Magen.
Durch den Bauch.
Nein, aber genau. Also Alien ist so ein Ding, Dune ist so ein Ding, Conan ist ja im Grunde auch so ein Ding. Ist zwar schon ein bisschen älter.
Ja. Es ist halt Romanvorlage ursprünglich. Ne?
Ja, aber auch älter, also deutlich älter dann. Ne? Also das ist dann eher 20er Revolution, könnte man sagen.
Genau.
Also ne, so das schlägt in eine ähnliche, oder 30er, schlägt in eine ähnliche Schiene wie Cthulhu, was das angeht. Von der Ursprungszeit her. Hat aber auch nochmal über die Conan-Filme einen Hype erfahren. Genau wie
Star Trek.
Total, stimmt, Star Trek total, ja.
Ne? Also, Star Wars müssen wir auch drüber reden.
Ja,
definitiv. Da gibt es ja nun auch, ich weiß gar nicht, 5 Systeme, ich meine.
Mindestens.
Ja, also ja. Ich habe so grob 5 Systeme.
Genau. Am Rande des Imperiums ist, glaube ich, das aktuellste, ne? Ja. Da gibt es auch noch was Neueres.
Genau. Nee.
Fällt mir auch nichts ein. Nö.
No.
Genau.
Barry Rogan und John Sinclair fallen mir auch noch
ein. Barry Rogan und John Sinclair, natürlich, klar. Ja. Muss man auch mit reinrechnen, definitiv.
Ja.
Perry Roden halt auf Basis des Midgard-Systems, ne?
Genau. Ja. Sinclair hatte sein eigenes System auf Basis von einer Erzählstruktur.
Ist eher ein Erzählspiel als ein Rollenspiel in dem Sinne.
Hatte leider so ein bisschen dieses Kartenwerk dabei, dass du dein Equipment da hast und so weiter.
Ja, genau.
Das war nicht ganz gut gelungen. Als Freund von John Sinclair habe ich mir das angeschafft und tatsächlich nie gespielt, weil ich glaube, jeder Fate-Baukasten aus meiner Sicht besser damit zurechtkommen würde.
Definitiv. Ich habe es auf einer Con damals, als es ganz neu war, angespielt und daraufhin entschlossen, es mir nicht zu kaufen.
Ja.
Weil mich das einfach nicht mitgenommen hat. So.
Ich fand's hakelig, schon beim Zugucken.
Ja. Das war auch knapp nach den 90ern.
Ja.
Das ist ja schon nicht mehr 90er Retro, das ist ja schon fast 90er noch.
Ich glaube 2005 oder so
kam raus, ne? Ja, irgendwie sowas, 2004, 2005.
Sinclair ist natürlich schon an sich wesentlich älter.
Das ist schon deutlich älter, genau. Ja. Ja, da draußen gibt es sicherlich auch noch eine ganze Menge mehr Sachen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, mit Sicherheit. Also die Aufzählungen sind hier bei weitem nicht auf Komplettheit, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt in den Schrank gucke, dann sehe ich auch noch die Game of Thrones Rollenspieladaption.
Mhm. Wenn man mal überlegt, ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab ja eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Rollenspiele in Kooperation mit dem Uhrwerk Verlag.
Genau.
Und dazu sind jetzt ja auch die Daten veröffentlicht werden worden.
Habe ich auch teilgenommen.
Ja, ich auch. Diese Altersgruppe, die größte Repräsentation hat, das sind wir. Und ich denke, dass das einer der Gründe ist, warum gerade das, was in den 90ern im Rollenspielbereich passiert ist, auch immer wieder aktuell oder jetzt gerade wieder aktuell ist, weil unsere Generation, sag ich mal, die zahlungskräftige ist, die Sachen kaufen, die Produkte, die auf den Markt kommen, erwerben.
Ja, kurz auf die Umfrage. Die Umfrage könnt ihr euch beim niveauvollen Trash Talk beim lieben Philipp anhören. Dann wird das Ganze nochmal besprochen.
Ja. Genau, da könnt ihr euch das anhören und auf Podigy, wir werden das verlinken. Also wir werden Kreuz verlinken zum Nerding Trash Talk und da findet ihr auch die Daten der Umfrage.
Genau.
Ja.
Fand ich mal ganz interessant, weil die Umfrage ist ja auch erstmal irgendwo ein Marketing-Tool. Ja,
klar.
Die ist ja entstanden aufgrund einer Marketingarbeit. Ich fand es interessant, dass es sowas eigentlich gar nicht so wirklich gab.
Ja, spannend.
Also es gibt mehrfache Erhebungen. Ich kenne das auch aus dem Lab-Bereich, dass öfters mal welche Umfragen da sind. Aber die sind halt, sagen wir mal, nicht professioneller Natur.
Ja.
Und die Umfrage zum Rollenspielbereich war dann doch schon ein bisschen professioneller.
Das hat jetzt wissenschaftlichen Anspruch.
Richtig, genau. War natürlich auch ganz viel auf Corona umgestellt. Das war dann auch so eine nette Frage, die dann da rauskam mit, wirst du die digitale Spielrunde auch nach Corona noch weiterhin so betreiben oder gehst du wieder zurück an den Spieltisch und so weiter und so fort?
Genau. Werdet ihr nach Corona überhaupt noch digital spielen?
Ja.
Und da waren die Ergebnisse durchaus sehr gemischt, ne?
Die waren sehr gemischt, ja.
Also waren sogar einige dabei, die gesagt haben, sie werden nur noch digital spielen?
Es ist tatsächlich einer meiner Ängste, in Anführungsstrichen.
Ja. War aber gar nicht so große.
Ja, war eine kleine
13-14% oder sowas.
Aber die gehen dir flöten, ne?
Ja. Wobei die Frage ist, ob das nicht Leute sind, die sowieso schon immer nur online gespielt haben, ne?
Das kann sein. Du weißt noch nicht, welche davon neu dazu kamen.
Das ist ja auch
oder
so
wieder dazu.
Das ist ja so ein Ding aus den 90ern, das ich nicht zurückhaben will. Das ist die komplette Unwissenheit über die Rollenspielszene in Deutschland. Weißt du noch, wie schwer das war, in den 90ern rauszufinden, wo Cons sind?
Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es überhaupt sowas wie Cons gab.
Meine erste Con habe ich glaube, 96 oder 97 in Essen besucht. 97 war das. Und wir haben durch einen blöden Zufall im Rollenspielladen einen Flyer von dieser Con gefunden, weil irgendjemand aus Essen oder der in Essen studiert hat oder was weiß ich was, in Bremerhaven war und diesen Flyer da hinterlegt hat.
Meine erste Con war die Con Leo in Braunschweig 2010.
Krass.
Ja. Ich wusste da vorher nicht und ich hatte auch nicht die Notwendigkeit dazu. Also keiner von den Rollenspielern, mit den ich da zu tun hatte, ist auf Cons gegangen.
Ja, da sieht man mal wieder, viele Gruppen haben so in ihrem eigenen kleinen Süppchen gekocht.
Ja.
Ich bin seit 98 bei der Nordcon dabei.
Ich weiß.
Ja, genau. Das ist so meine Hauscon im Grunde genommen, seitdem auch. Ne? Also das ist ja das, wo ich eigentlich jedes Jahr bin. Ich werde auch auf der Nordcon-Line dieses Jahr wieder leiten. Genau wie auf der Heinz-Con. Aber tatsächlich, das ist etwas aus den 90ern, was ich nicht zurückhaben will. Die Unwissenheit und die geringe Möglichkeit, sich zu informieren.
Ich finde es großartig, wie man jetzt über welches Portal auch immer vernetzt ist. Ne? Also
ja, man kann natürlich immer noch sein eigenes Rundensüppchen kochen. Eine Runde, die sich selbst organisiert und am Spieltisch trifft. Und ich sag mal, wenn keiner bei Instagram postet, ja, da wird nie jemand von erfahren. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will überhaupt gar nicht, dass die Leute wissen, mit wem ich hier spiele oder was ich spiele oder was weiß ich was, aus irgendwelchen Gründen, muss man es nicht. Aber jeder, der, ich sag mal, unzufrieden ist mit seiner Runde oder sagt, boah, ich find's so geil, aber meine Runde hat nicht die Zeit, mit mir so viel zu spielen, hat die Möglichkeit, sich einfach Leute zu suchen.
Also ich finde an den Cons ja am besten, dass man einfach mal ein System ausprobieren kann, ohne irgendwelche Verpflichtungen,
ja,
ohne sich damit großartig beschäftigt zu haben, sondern einfach nur, wenn man Bock zu spielen hat. Oder halt auch als Spielleiter zu sagen, ich wollte dieses System immer mal leiten, ich habe mir das gekauft, ich habe mich eingelesen, aber meine Spielrunde hat keine Lust auf ein anderes System, meine Spielrunde hat es ausprobiert, das ist nichts für die, aber ich finde es trotzdem toll.
Ja, ja, genau.
Dann biete ich das halt auf der Con an.
Total super. Also ne, also 90er in allen Ehren, ja, popkulturell, was auch immer sie alles hervorgebracht haben, aber man sollte schon mit der Zeit gehen und unser jetziges Informationszeitalter dahingehend loben. Auch wenn der digitale Ausbau in Deutschland auch einiges zu wünschen übrig lässt.
Ja gut, irgendwas ist ja immer, ne?
Ja, genau. Wir haben viel verloren, wir haben viel gewonnen, sag ich immer, so. Was wir vielleicht verloren haben, ist ein bisschen die Unschuld im Sinne von was haben wir doch alles an komischen Dingen getan, die wir uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr trauen würden am Spieltisch. Einfach weil wir...
Das hat jetzt nichts was mit den 90ern per se zu tun.
Nein.
Das hat auch was mit dem Alter zu tun.
Genau.
Ja? Ich habe manche Sachen durchgespielt, wie zum Beispiel den Tavernenabend oder sowas.
Ja.
Das war toll, da habe ich eine tolle Erinnerung dran.
Genau.
Das habe ich gehabt und muss es nicht nochmal haben.
Ja.
Ich erinnere mich noch an Shadowrun-Abenteuer in Anführungsstrichen oder Runs. da haben wir an dem Run 3-4 Spieltage gehangen, 8 Stunden.
Ja, ja, genau.
Mit Auftragsannahme, 1-2 Tage Planung und dann die Durchführung.
Und diese Dauerplanung.
Die natürlich ins komplette Chaos gestürzt ist.
Wo man sich dann gefragt hat, warum haben wir geplant?
Warum haben wir geplant?
Ja, genau.
Und die Offenbarung war, wo man sagte, lass uns doch diese Planung so kurz fassen wie möglich. Es wird eh nicht klappen, egal wie wir planen. Ja. Es ist immer noch zu viel Planung, weil in der Planungsphase nahezu nichts passiert. Auch kein Rollenspiel, woher denn auch?
Mhm. Ja. Deswegen finde ich ja so großartig, dass das, was die USR macht, diese Oldschool Revolution, dass das zwar die coolen Seiten von damals nimmt, aber mit teilweise sehr modernen Systemen versieht.
Ja, das treibt mich ja immer wieder zur OSR, weil bei der OSR kann ich mir in der Regel immer um eins gewiss sein. Es passiert etwas.
Genau.
Ich habe ein bisschen mehr Korsett um mich herum.
Ja.
Aber es passiert immer etwas.
Genau.
Und ich kann mir das aussuchen. Es ist relativ regelschlank in der Regel.
Ja. Ich liebe die verbotenen Lande. Einfach, weil die Regeln relativ simpel sind, gleichzeitig relativ modern.
Und es ist weird.
Ja.
Es ist teilweise wirklich weird, wenn ich da was auswürfel und dann passieren irgendwelche kuriosen Dinge.
Ja. 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 Ich hatte jetzt schon 3 Begegnungen mit dem Ballonfahrer.
Den hatte ich noch nicht.
Ja, 3-mal sind sie ihm schon begegnet. Und ich habe dann die quasi ein bisschen angepasst, die Begegnung.
Ja, ja, natürlich.
Das ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Also sowas halt. Ne? Das ist halt, also dieses klassische, wie früher, ja, Abenteuervorbereitung heißt, ich lege mir meine Zufallstabellen bereit. Ne?
Zum Beispiel. Ja. Wobei ich erinnere mich dann noch an, Mers. Genau, ja. Mers war es. Das war nicht so toll. Also
Das ist ja im Grunde Rollmaster.
Genau, also das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich sage, das vermisse ich echt nicht. Und das ist gut, dass es sowas in der Form nicht mehr gibt.
Das war aber auch Rollmaster, wie wir auch gesagt haben.
Ja, ja.
Also Rollmaster, wie manche so scherzhaft sagen, das System für linkshändiges Kämpfen bei Vollmond hinter Dornenbüschen.
Ja.
Mit Patzertabelle, die von linker kleiner Finger leicht angeritzt, bis du hast ein rechtes Bein verloren geht.
Ja.
Ja,
also ich erinnere mich noch, wie du von Tabelle zu Tabelle dich hin und her gewürfelt hast. Also Immersion.
Du hast Bücher mit Tabellen gehabt.
Ja, ja. Immersion.
Gefühlt, also.
Immersion gleich null. Ja.
Aber das war halt, wenn man es genau nimmt, auch ein Teil des Ursprungs des Rollenspiels aus dem Wargaming.
Ja, natürlich, klar. Ja,
wo du halt nach Möglichkeit eine realistische, in Anführungsstrichen, Simulation haben wolltest.
Ja. Das ist immer die Sache, ob man das wirklich so wollte.
Genau.
Aber ich bin froh, dass es heutzutage so eine schöne, große Auswahl gibt, auch von Systemen, die jetzt auch die Zeit überlebt haben. Oder daraus aus alten Systemen weiterentwickelt wurden.
Wenn ich überlege, was so die Auswahl damals war in den 90ern, was man kannte, ich meine, klar gab es nochmal so ein paar Rand- und Freak-Systeme irgendwie, die man noch dazu zählen kann, aber weiß ich nicht, 20, 30 Systeme vielleicht oder so, die verfügbar waren, sagen wir es mal so, an die man rankam. Ich habe jetzt über 70 Rollenspielsysteme, wenn ich die digitalen dazu zähle.
Ja,
70 Ahnung. Verschiedene Rollenspielsysteme. Gut, davon sind vielleicht 40 verschiedene Regelsysteme, weil viele sich dann noch das Regelsystem teilen, aber weiß ich nicht, dann sind es halt, es ist halt 5 oder 6-mal Fate, 7 verschiedene,
gut, halt
ja 0 Regelwerke, ja, aber es ist Wahnsinn, ne? Also, was man da mittlerweile alles sammeln kann. Und aus allem nimmt man was mit.
Aus allem nimmst du was mit, genau. Ich habe auch einige Regelwerke oder Settingbände hier, die ich eigentlich nur habe, weil sie eine tolle Informationsquelle sind oder eine Inspiration für Sachen, die ich woanders einbaue.
Was war in den 90er Jahren dein absoluter Rollenspielfavorit?
Es ist so schwierig. Es war im Grunde genommen DSA, aber eher aus dem Hintergrund mit wir hatten doch nichts.
Ja.
Ich fand Earthdawn viel, viel geiler, aber ich sag's jetzt mal ganz doof, keiner wollte es spielen, weil keiner von seinem DSA weg wollte.
Das ist dann schade, ja.
Das ist dann richtig schade und da sind wir wieder davon dabei, dass das wir durch unser Informationszeitalter dieses Problem heute wahrscheinlich nicht hätten, weil entweder würde ich es online mit jemandem spielen, wenn ich unbedingt Bock drauf habe.
Ja. Oder online gucken, wen du offline dafür findest.
Richtig, genau. Ja. Oder eine Gruppe öffentlich suchen oder was auch immer.
Ja.
Ja. Das ist also ein ganz klarer Bonus. Ich hatte früher, weiß ich nicht, so einen Pool aus 8 Leuten, mit denen ich quasi so Rollenspiel hatte, gemacht habe. Ich hatte nachher, ich glaube, Jahre später irgendwann mitgekriegt, dass irgendwelche Leute um mich herum schon Rollenspiel gespielt haben, auch teilweise damals Ältere, ne, die dann irgendwie mal so 20 Jahre älter waren als ich, die mich dann so ein bisschen belächelt haben.
Ja, genau.
Sagen wir mal alte D&D-Veteranen oder sowas.
Ich erinnere mich dran, als das erste Mal, als ich als Schüler von einem Lehrer erfahren habe, dass der auch Rollenspiele gespielt hat.
Ja. Also, ja.
Gute Hüte, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich denke manchmal.
Und bei dir?
Ja, genau, ich würde sagen, ich denke manchmal wehmütig an meine AD&D-Zeiten zurück.
Ja.
So, das ist so das, was ich echt so ein bisschen vermisse. Nein, also wir haben damals AD&D Ravenloft gespielt und damals habe ich richtig erfahren, was Horror-Rollenspiel bedeutet. Und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, was für eine Horrorrunde, sondern im Sinne von, wir haben uns echt gegruselt. Also es war wirklich so, also richtig geil, atmosphärisches Spiel, das uns total in den Bann gezogen hat, das richtig, richtig Spaß gemacht hat. Wir haben dann auch noch in so einem Keller gespielt, mit alten medizinischen Geräten als Dekoration an der Wand. Dann hing da so eine alte Pferdespritze an der Wand gefühlt,
ja.
So mit so einer Riesenkanüle und so alte Operationsgeräte gehabt. Das war schon sehr cool.
Ja.
Das war, also ne, hat auch sehr, sehr viel Atmosphäre durch die Lokalität beigetragen.
Ja, aber man hatte früher, wenn man seine Priorität auf sein Hobby-Rollenspiel hatte und dann so die richtigen Leute, dann hat man sich halt nachmittags zum Rollenspielen verabredet. Oder ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir quasi Urlaub gemacht haben und zum Zelten gefahren sind.
Ja,
und beim Zelten halt Rollenspiel gemacht haben.
Ja, genau, dann haben wir vorm Zelt gesessen. Ja, und dann war das Problem, dass dann, wenn dann die Feuchtigkeit so hoch wurde, die Bücher sich gewählt haben.
Ja.
Die Charakterbögen. Man konnte nicht mehr schreiben, weil der Charakterbogen
zerriss. Da habe ich dann ein altes Zeitungspapier eingelegt.
Ja, genau. Ja, coole Idee. Nee, aber das, wie gesagt, das waren schon so Zeiten, an die man sich natürlich gerne zurückerinnert und ich freue mich aber auch, in heutigen Zeiten zu leben, wo wir die guten Sachen von damals mitnehmen können und die neuen Entwicklungen dazu nehmen können.
Also ich sag mal so, ich möchte heute nicht mehr mit einem 60 Kilo Rucksack durch die Gegend gehen.
Nein.
Nur weil da Bücher drin sind. Da lobe ich mir irgendwie ein Tablet, wo die PDFs drauf sind.
Total.
Und vielleicht nochmal irgendwie das Hardcover-Regelwerk. Ja.
Richtig.
Und im Zweifel, wenn wir dann doch auf dieses Regelwerk keinen Bock mehr haben, dann gucke ich halt einfach in meiner PDF-Sammlung und sage, hier, ich habe noch 20 andere hier drauf.
Ja, Drive-Thru-RPG sei Dank, hat man jederzeit Zugriff auf fast alles, was man haben will.
Genau.
Oder sei es auch die Online-Shops der Verlage. Ne?
Und im Zweifel kaufe ich es mir gerade eben mal ganz kurz für einen schmalen Taler.
Ja, genau. Auch das habe ich schon gemacht, ne? Dass ich am Spieltisch saß und mir dann halt auf dem Tablet per WLAN einfach mal schumpf nochmal ein PDF dazu gekauft habe.
Genau.
So. Oh, wartet mal, ich brauche noch dieses PDF. Naja, kostet einen Zehner. Nehmen wir mit.
Ja, das wäre früher undenkbar gewesen.
Ja.
Also ich weiß noch, wie ich damals an die DSA-Boxen zum Beispiel einfach gar nicht dran kam.
Ja.
Ich meine, die waren nachher im Fedes, ne? Das war ja noch die, die Boxenzeit.
Ja, wir hatten ein Spielzeuggeschäft im Ort. Da konnte man die kaufen. Aber ansonsten musste man immer in die Stadt fahren, immer nach Bremerhaven fahren. Da gab es den Spieleladen, da konnte man sich die dann bestellen. Ne? Und alles, was in Buchform rauskam, konnte ich halt auch im Buchhandel bestellen. Habe ich auch gemacht, teilweise einfach.
Das hat bei uns nicht so richtig geklappt, zumindest nicht bei unserem Buchladen. Ich bin sonst immer nach Hameln und dann nach Hannover gefahren, um dann da quasi einzukaufen.
Ja.
Aber der in Hameln, der mochte irgendwie kein DSA.
Mhm.
Das war zumindest nicht so richtig schlau, sage ich jetzt mal. Also zumindest aus kaufmännischer Sicht.
Ja.
Nachher hat das aufgenommen, aber Ja, vielleicht hat er ja auch einfach eine andere Zielgruppe. Das kann ich jetzt so nicht mehr beurteilen, vor allem nicht nach über 20 Jahren.
Man muss ja überlegen, 90er, also später 80er, Anfang 90er ist ja auch sozusagen die Zeit gewesen, in der viel Panik verbreitet wurde im Zusammenhang mit Rollenspielen. Ne? Also klar, gerade unter Eltern. Ne? Also,
böser Satanismus und ja, was weiß ich denn daraus alles. Ne?
Ich war selbst 7 Jahre habe ich im Internat gelebt und dann gab es da auch Bestrebungen der Internatsleitung, Rollenspiel zu verbieten.
Ja.
Mit der hanebüchenen Begründung, es wäre eine Förderung des Führerprinzips.
Huch!
Ja.
Also ich weiß
genau, zum Beispiel... Kultbildung und so, weißt du?
Ah, Kultbildung.
Ja, 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 natürlich.
Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich da mit meinem Vater damals drüber unterhalten und er war total begeistert, weil er sagte, du hast so eine blühende Fantasie.
Ja.
Ich dachte, das bewahr dir mal. Ich dachte, er kann mir da nicht mehr folgen, aber ja, er findet es total super.
Ja, meine Großeltern haben es nicht verstanden.
Okay.
Die haben halt gesagt, okay, ja, was willst du damit so ungefähr? Ne? Also, kannst du damit Geld verdienen? Nee, so ungefähr.
Ja.
Meine Mutter hat es zumindest mal ausprobiert, ne? Hat immer mitgespielt eine Runde.
Meine Mutter konnte damit überhaupt nichts anfangen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist heutzutage auch noch so ähnlich.
Mhm.
Wobei ich zumindest sagen kann, wenn ein junger Vater heute zumindest irgendwie mal Computerspiele gespielt hat oder irgendwie sowas, dann sage ich, Rollenspiel am Tisch ist quasi das nur in meinem Kopf mit Rücklage von Papier.
Ja, vielleicht ist da in der aktuellen Elterngeneration auch ein leichtes Umdenken, weil Gaming, sei es online oder offline, viel, viel verbreiteter war in unserer Generation.
Ja, es ist auch angesehen.
Ja.
Also ich meine, der ein oder andere Gamer ist ja nun schon irgendwie eine Art Prominenter.
Ob das jetzt
gut oder schlecht ist, ist was anderes, aber es ist fürs Hobby an sich ganz gut.
Sei es ein Gronkh.
Ja, zum Beispiel.
Nochmal hier so ein Braunschweiger Original.
Genau, genau.
Genau. Ja, genau. Die 90er bedeuten uns sehr viel, aber das hat auch nostalgische Gründe, einfach weil das unsere Kindheit, Jugend ist und die Zeit, in der wir mit Rollenspielen angefangen haben.
Wie sind denn eure Erinnerungen? Habt ihr noch vielleicht eine schöne Anekdote, die ihr uns schreiben wollt, die ihr uns erzählen wollt vielleicht? Habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht?
Oder sind eure Eltern diejenigen, die in den 90ern mit Rollenspiel angefangen haben?
Und euch zum Hobby gebracht haben?
Oder seid ihr diejenigen, die in den 90er Jahren Leute zum Hobby gebracht haben? Wer weiß, ja. Ich wüsste gerne mal, wie alt unsere Hörerschaft so ist. Das wäre sicherlich auch nochmal interessant zu erfahren. Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Dinge aus den 90ern, was uns jetzt völlig entgangen ist, wo ihr sagt, meine Güte, wie könnt ihr über die 90er reden und das vergessen? Sagt's, schreibt's.
Genau. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und
spielt weiter.
Ciao.
Tschüss.